Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts bei Hillversity. Heute zu Gast Axel Dubinsky. Schön, dass du da bist, Axel. Axel, du bist Experte für das Thema Trauma-Integration, Experte aber auch für das Thema Kollektivtrauma. Ein sehr, sehr spannendes Feld, was noch nicht so wirklich, sag ich mal, in der Öffentlichkeit so größer beleuchtet wurde. Und da bist du so ein Pionier auf diesem Gebiet. Das heißt, du bringst das raus, du sprichst das Thema an, du machst es den Menschen bewusst und suchst hier für Lösungen. Und in diesem Podcast wird es ja einmal darum gehen, dass wir so dieses Thema soziale Umgebung, also soziale Umfelder mal im Traumakontext beleuchten. Natürlich einmal so auf der individuellen Traumaebene, aber auch auf der kollektiven. Also welche Rolle spielt das soziale Umfeld auch hier? Wie hat sich das so entwickelt die letzten Jahrzehnte? Wo stehen wir und was brauchst? Deshalb vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, als Gast diesen Beitrag zu dem Podcast zu leisten.
Ja, sehr gerne, Timo. Freut mich immer wieder hier zu sein und mit dir zu reden. Und soll ich mal ein paar Sätze über mich sagen?
Sehr gerne, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du bist ja eben Experte für Trauma-Integration, Kollektivtrauma. Also was hat dich denn persönlich da auch hingebracht? Was ist da so deine Geschichte und warum brennst du so dafür?
Na, ich glaube, wie wir alle bin ich ein zutiefst soziales Wesen. Das fing damit an, dass ich in eine Familie hineingeboren wurde. Und ich kann in meinem Familiensystem inzwischen 6 Generationen tatsächlich überblicken, weil ich die persönlich erlebt habe. Das von meiner Urgroßmutter bis hin zu meinen Enkelkindern. Und von daher habe ich eine tiefe Beziehung zu Familie und weiß sozusagen, was Familiensysteme an Gutem bewirken können, aber auch sozusagen, wie schwierig das sein kann, einen eigenen Weg innerhalb von Familiensystemen zu finden und was in Familiensystemen auch an Glaubenssätzen, Verhaltensmustern oder Fachleute sagen halt, nennen es halt transgenerationale Traumatisierung, was da so weitergegeben wird. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene, ich bin schon von Kindesbeinen in einem Kirchensystem aufgewachsen. Also meine Eltern waren schon in der Kirche, ich denn als Kind auch. Und ich bin sozusagen 35 Jahre in einer Kirche sozialisiert worden, war da auch sehr aktiv. Und das hat mich schon auch damals sehr interessiert, was ist eigentlich die Interaktion eben zwischen Individuum und Gemeinschaft? Gleichzeitig habe ich ja in der Wirtschaft so eine Laufbahn gemacht und bin ja sehr früh, habe mich darauf konzentriert, Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung zu machen und das auch da auch Bereiche zu leiten innerhalb von einem großen Konzern und habe es immer mit Systemen zu tun gehabt. Also um ein Beispiel zu nennen, in meiner Zeit, als ich noch Aufsichtsrat und Betriebsratsvorsitzender war, wurde ein neuer Konzernteil gegründet und da wurden in der Spitze, sollten 52 einzelne Systeme, Wirtschaftssysteme, zu einem neuen Konzern verbunden werden. Und von daher weiß ich sehr viel über Systeme. Ich habe sehr viel über Systeme gelernt und in ihnen gearbeitet. Und das war für mich so eine natürliche Entwicklung, dass ich neben der individuellen Entwicklung von Menschen immer auch diesen Bezug hatte, was ist denn, wenn Menschen in Systeme gehen, wenn sie in Rollen gehen, wenn sie in Verantwortlichkeiten gehen? Was passiert denn in dieser Interaktion zwischen einem System, und ich rede von einem sozialen System, sprich von einer Gemeinschaft, und dem Individuum? Und wie beeinflussen die sich wechselseitig und was passiert da? Und das ist das, was ich heute sozusagen in meine Traumaarbeit einbringe als Schwerpunkt, weil wir haben eine lange Tradition sozusagen in der Entwicklung von Individualtherapie. Aber aus meiner Sicht haben wir einen blinden Fleck, dass Systeme, Gemeinschaften, Menschen genauso traumatisieren können oder dass Menschen Gemeinschaften und Systeme traumatisieren können. Und das ist etwas, was wir uns nicht anschauen. Und da gibt es auch meines Wissens wenig, wenig Literatur. Und deswegen stimmt es schon, da fühle ich mich so als Pionier. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass wir die Dynamiken von Systemen in Bezug auf Trauma, dass wir uns damit mehr beschäftigen und Lösungen dafür finden.
Spannend. Gleich auch nochmal natürlich die Frage, dass du vielleicht nochmal ein paar Sätze auch zum Thema Trauma selbst sagen kannst. Also wie entsteht Trauma und vielleicht auch, weil du Experte für Kollektivtrauma bist, was bedeutet Kollektivtrauma? Vielleicht auch noch da ein paar Sätze dazu. Das fände ich ganz spannend. Und gleichzeitig auch nochmal die Frage, was ist deine Erfahrung? Was prägt den Menschen stärker? Sind das sozusagen diese sozialen Gemeinschaften, die Systeme, die auf ihn runterwirken oder die individuellen Erfahrungen, die er oder sie macht?
Ich fange vielleicht mal an, was bedeutet für mich persönlich eigentlich Trauma? Für mich persönlich ist Trauma eine seelische Wunde, die dadurch entsteht, dass eine Verbindung, die wir einmal innerlich hatten, unterbrochen oder getrennt wurde durch Ereignisse, die wir nicht beeinflussen oder verhindern konnten. Und von daher ist, Gabor Maté sagt es immer so schön, Trauma ist, also Trauma ist die Trennung vom inneren Selbst. Und das würde ich auch so übernehmen. Das ist so das ist die Trennung von dem, wer wir eigentlich sind oder hätten werden können unter günstigen Rahmenbedingungen. Kollektives Trauma betrifft Gemeinschaften oder Gruppen von Menschen, die unter einer gemeinsamen Erfahrung sich getrennt haben, aufgelöst haben, gemeinsame Schockerlebnisse gemacht haben. Die klassischen Kollektiverfahrungen sind Kriege, also große Gewalterfahrungen, Naturkatastrophen. Das ist im großen Rahmen. In kleinem Rahmen Bildungssysteme. Ich erinnere mich selber. Ich habe noch die Ausläufer der schwarzen Pädagogik miterlebt. Ich war als Kind, ich glaube, dreimal wegen Bronchitis in einem Kinderheim. Und wir waren so eine Gruppe von, weiß nicht, 30, 40 Kindern. Und meine Betreuerin hat mich gezwungen, etwas aufzuessen, was ich partout nicht mochte. Und ich weiß noch, ich habe mich dann erbrochen. Und ich musste an dem Tisch sitzen bleiben, so lange, bis ich dieses Essen aufgegessen habe. Und ich war da, ich glaube, ich war da 6, 6,5, knapp 7 Jahre alt. Und der Rest der Gruppe durfte aufstehen. Und das war furchtbar für mich. Also ich habe mich da als Außenseiter gefühlt. Und ja, also das war sozusagen, da habe ich eine individuelle Bestrafung vor einer ganzen Gruppe erlebt. Und das war, also Demütigung ist, glaube ich, noch milder ausgedrückt, was ich da erlebt habe. Also, und das ist auch schon eine individuelle Reaktion von meiner Seite auf einen kollektiven Erziehungsstil, wo meinte, wie Kinder am besten gefördert oder erzogen werden.
Das heißt im Prinzip, was du so beschreibst, ist im Prinzip die Struktur eines sozialen Systems löst dann auf individueller Ebene bei Menschen eben wiederum traumatische Erfahrungen aus, ne, die dann
Exakt.
Wunden wirken. Ja.
Exakt.
Spannend. Ja.
Und in dieser damaligen Erfahrung, es gab ja damals so einen Satz, der hieß, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und mir hat das halt nicht geschmeckt. Mir wurde wirklich übel davon. Das war eine bestimmte Form von Wurst, die mochte ich schon zu Hause nicht und die gab es auch nie. Und da wurde ich gezwungen, die dort zu essen. Und mein Körper hat halt völlig normal reagiert. Er hat es nämlich erbrochen. Und dafür wurde ich dann bestraft, weil es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Ja. Ja, jetzt arbeitest du ja oder hast auch in der Geschichte sehr, sehr viel mit Menschen gearbeitet, die traumatisiert sind, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, ob das jetzt aus sozialen Umfeldern kam, Systemen oder auch individuell vielleicht mit Eltern oder Familiensystemen. Wie erlebst du das soziale Umfeld? Also wenn du mal so reflektierst darüber, deine Klienten sind bei dir, arbeiten an den traumatischen Erfahrungen. Wie erlebst du die Einbindung in soziale Umfelder dieser Menschen, ja, oder generell von uns Menschen? Und welche Rolle spielt vielleicht auch das soziale Umfeld bei der Traumaheilung? Das wäre dann die zweite Frage. Die erste Frage wäre erstmal, wie nimmst du das aktuell wahr?
Wir Menschen sind ja zutiefst soziale Wesen. Also wir werden ja sozusagen nicht, wir fallen ja nicht vom Himmel, sondern wir werden geboren. Und in der Regel werden wir von unseren Müttern geboren. Und da ist die erste Erfahrung, die wir machen, ist eine tiefe Bindung, die wir erfahren im Mutterleib. Die zweite Erfahrung, die wir machen, ist die Möglichkeit, innerhalb des Mutterleibes zu wachsen. Durch Zellteilung bilden sich die Organe und wir werden da dieser kleine Säugling. Die dritte Erfahrung ist, wir werden versorgt mit allem, was wir brauchen, damit wir wachsen können durch die Mutter. Und wir haben den Schutz im Bauch der Mutter, dass wir uns ungestört entwickeln können. Und mit der Geburt werden diese vier Grunderfahrungen, die wir machen, zu vier Grundbedürfnissen. Und diese Grundbedürfnisse begleiten uns unser ganzes Leben. Und wir brauchen, sozusagen, um gesund aufwachsen zu können, uns entwickeln zu können, brauchen wir Umgebung, Menschen, Gemeinschaften, die uns diese vier Grunderfahrungen machen lassen. Nämlich, dass wir miteinander verbunden sind, im Austausch sind, kommunizieren können, dass wir uns innerhalb dieser Gemeinschaft entfalten können, unsere Talente so zum Vorschein bringen können, dass wir versorgt werden auf emotionaler Ebene, aber auch auf materieller Ebene und dass wir einen Schutz haben, dass wir nicht Gewalt ausgeliefert sind, dass wir uns sicher fühlen, nicht bedroht werden. So, und wenn, solange wie Gemeinschaften uns diese vier Grunderfahrungen ermöglichen, ist alles wunderbar. Oft ist das aber nicht so. Oft, und das fängt im Familiensystem an, oft werden, und das erlebe ich ja in meiner Praxis, zu mir kommen ja viele, die als Kinder eben nicht gesehen wurden, sondern die sich beispielsweise über Leistung definiert haben in ihren Familien, dass sie etwas Besonderes werden mussten, etwas besonders gut werden mussten, weil beispielsweise einer der Sätze ist, naja, also gewöhnlich langt nicht. Also immer besonders sein zu wollen und möglichst nach den Vorstellungen der Eltern. Ja, und das führt halt bei den Kindern dazu, dass sie dieses Vertrauen in ihr So-Sein verlieren und anfangen, sich über Leistung zu definieren und dann besonders gut sein wollen. Und sich besonders anstrengen. Und Sachen machen, die ihnen eigentlich nicht entsprechen. Insofern da wir sozusagen soziale Wesen sind, können wir auch nur in der Interaktion mit Gemeinschaften leben. Also du kannst später vielleicht mal Eremit werden und in den Wald gehen oder dich auf den Berg zurückziehen. Aber selbst Eremiten brauchen andere Menschen und wir Normalsterbliche sowieso. Also wir sind emotional nicht überlebensfähig ohne andere Menschen und körperlich auch nicht.
Jetzt ist es auch eine Erfahrung, die ich immer mal wieder mache. Jetzt ist es manchmal so, gerade Menschen, die vielleicht auch so traumatische Erfahrungen erlebt haben im sozialen Kontext, dass es nicht selten ist, dass sie dann auch im Erwachsenenalter auf einmal wieder in toxischen sozialen Umfeldern landen oder praktisch in toxischen Beziehungen landen. Wo siehst du hier diesen Grund dafür, dass gerade wenn ich vielleicht sowas schon in der frühen Kindheit erlebt habe, dann auf einmal wieder im Erwachsenenalter in einem ähnlichen Umfeld sozusagen konfrontiert bin?
Ja. Das Phänomen, was du beschreibst, tritt ja oft auf in Familiensystemen, wo Kinder häusliche Gewalt oder auch Suchterfahrungen machen. Und Kinder organisieren sich in diesen Systemen. Das heißt, die entwickeln eine Form von Wahrnehmungsfähigkeit und Umgang mit diesen Systemen, was es ihnen ermöglicht, darin zu überleben. Und das kennen die. Und da kennen die sich auch sehr gut aus. Und dann passiert es halt später oft, dass du dir zum Beispiel Partnerin oder Partner suchst, deren Muster du von früher kennst, weil du dich damit auskennst und gleichzeitig Wiederholst du dann in deinem eigenen Leben etwas, was du in deinem Elternhaus schon erlebt hast? Und so eines der krasseren Phänomene sind halt oft Frauen, die Gewalt erlebt haben, die sozusagen lieber in diesen gewalttätigen Systemen bleiben, als die Zugehörigkeit und Verbundenheit zu verlieren. Weil das ist so das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, ist, die Zugehörigkeit zum Familiensystem zu verlieren. Und die Zugehörigkeit hat für Kinder sozusagen den höchsten Wert, weil wenn sie klein sind, würde es bedeuten, dass sie sterben. In unserem Staat dann das Jugendamt eingreifen und so weiter. Aber grundsätzlich sichert die Zugehörigkeit zum Familiensystem dem Kind das Überleben. Und das Überleben ist der höchste Wert. Und diese Erinnerung sozusagen, diese Zellerinnerung, die nimmst du mit. Und deswegen fällt es so vielen Menschen so schwer, sich aus toxischen Systemen zu lösen, obwohl sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut. Ist aber die Angst vor dem Verlust der Bindung und der Zugehörigkeit größer als der Schmerz des in dem System Bleibens? Und das ist so eine der Haupterklärungen, warum Menschen sozusagen so lange in Systemen bleiben, die ihnen nicht gut tun.
Ja. Was ich jetzt einmal spannend fände, weil wir eben jetzt über das soziale Umfeld gesprochen haben. Und jetzt ist es ja so, zumindest ist es mein Gefühl, wenn ich so nach Deutschland schaue oder vielleicht auch so hier in unsere westliche Gesellschaft, ist so eine Beobachtung von mir, dass gerade soziale Systeme sich immer mehr ausdünnen. Das heißt, während vielleicht noch vor längerer Zeit Familien einen höheren Stellenwert hatten, generell vielleicht auch Menschen mehr in Gemeinschaften gelebt haben, ist gerade so eine Entwicklung, dass sozusagen immer mehr dieses jeder steht für sich, jeder kämpft für sich, jeder ist sozusagen so auf seiner eigenen Leistungsschiene und blendet alles rechts und links aus. Und gleichzeitig sind da Kulturen, ich war mal in Kolumbien reisen und dann dachte ich mir, die Menschen, hey, die erleben hier so viel Armut und Gewalt, aber die wirken so viel glücklicher wie in Deutschland. Also was ist hier so das Thema? Und dann habe ich da auch gesehen, dass tatsächlich Kolumbien mal einige Zeit vom Glücksindex nach einem bestimmten Messgrad sozusagen glücklicher war wie Deutschland, obwohl die deutlich ärmer sind und mehr Gewalt haben. Und was ich da so beobachtet habe, die sind so in diesen sozialen Gemeinschaften verankert. Die gehen zusammen ans Meer, die singen, die tanzen, die haben sehr, sehr feste Familienstrukturen. Wo sind wir deiner Meinung nach falsch abgebogen? Also was ist hier, sozusagen, wenn wir es mal, nehmen wir mal Deutschland oder vielleicht eben hier so diesen Bereich, weil hier leben wir schließlich auch und auch jetzt der Zuhörer, Zuhörerin. Was ist hier so das Thema, dass wir auf einmal so auf diesem einsamen Weg sind?
Naja, sozusagen der Beginn der Individualisierung begann ja bei uns in Europa mit der Aufklärung. Und bei der Aufklärung ging es ja darum, sozusagen zu erkennen, dass jeder von uns ein einzigartiges Individuum ist, was das Recht hat, sich zu entfalten. Und die Aufklärung war eben eine der Reaktionen auf den Feudalismus und auf Kirchensysteme, wo sich Individuen immer einfügen mussten, nivellieren, relativieren mussten, also wo es nicht ums Individuum ging, sondern da ging es um Herrschaftssysteme, wo du dich unterzuordnen hast. Und insofern war die Aufklärung war eine innere Befreiungsbewegung, dass sozusagen jeder Mensch das Recht hat, er selber zu sein oder zu werden. Und das haben wir über 250 Jahre sozusagen kontinuierlich weiterentwickelt. In den Verfassungen wurde dann festgeschrieben, die Rechte des Individuums und der Gemeinschaftsbezug und die Gemeinschaftsorientierung wurde nachrangig. Und das hat sich sozusagen entwickelt über diese gut 200 Jahre bis hin zu den wilden Auswüchsen der Selbstoptimierung, die wir heute erleben. Und diese Individualisierung ist ja an sich wunderbar, weil sie sozusagen viel individuelle Freiheit gebracht hat, jedenfalls in den westlichen Gesellschaften. Die Aufklärung war auch stark mit den Demokratien verbunden. Also in demokratischen Systemen konntest du dich hauptsächlich entwickeln und entfalten. Und was wir jetzt aber auf einer kollektiven Ebene sehen, ist, dass die großen Menschheitsherausforderungen, die wir haben, Klimawandel, Sterben der Artenvielfalt, Überalterung unserer Gesellschaften und unsere Sozialsysteme, Rentensysteme, Gesundheitssysteme, dass das alles Aufgaben und Herausforderungen sind, die können wir individuell gar nicht mehr lösen, sondern das können wir eigentlich nur als Gemeinschaften lösen. Das Blöde ist sozusagen, wir haben in den letzten Jahrzehnten und also ich würde sagen, so in den letzten 100 Jahren, wir haben wirklich verlernt, Gemeinschaften zu bilden und am Leben zu erhalten. Und die gemeinschaftsbildenden Institutionen waren ja Kirche zum Beispiel, eine der großen gemeinschaftsbildenden Institutionen. Parteien sind gemeinschaftsbildende Institutionen. Und wenn man sich das anschaut, diesen Bedeutungsverlust von Kirchen oder von gemeinschaftsbildenden Institutionen hat auf der einen Seite sozusagen die Individualisierung befördert, aber gleichzeitig hat es auch dazu geführt, dass wir das gemeinschaftlich Verbindende, also was sozusagen ist größer als jeder einzelne von uns und wozu möchte jeder von uns einen Beitrag leisten, um sich als Teil der Gemeinschaft zu erleben? In Familiensystemen ist es noch lebendig. Gerade auch in Südeuropa, wo ich ja nun viel bin, da erlebe ich das, dass das Familiensystem noch diese Rolle wahrnimmt. In den wirklichen Industrieländern und auch gerade in Deutschland, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, 43% Single-Haushalte oder so ungefähr. Ich glaube, wir haben das verlernt. Und ich mache es mal an einem Beispiel. Ich wohne ja auch in der Nähe von München und ich glaube, in München wird seit 25 Jahren diskutiert, eine zweite Stammstrecke, das heißt, für den öffentlichen Personennahverkehr eine Infrastruktur zu schaffen, dass mehr Menschen öffentlichen Personennahverkehr benutzen können. Die Individualklagen von einzelnen Bürgern behindern bis dahin dieses Verfahren, obwohl es die Gemeinschaft bräuchte. Und bei uns stehen sozusagen das Privatrecht und das Privateigentum nicht mehr in einer vernünftigen Relation zum Gemeinschaftsbedürfnis, zum Gemeinschaftsrecht, zum Gemeinschaftseigentum. Und ich glaube, und das braucht mehrere Ebenen, um das zu ändern.
Ja, spannend. Also im Prinzip hast du, also was ich so raushöre, im Prinzip, es gibt so diese Individualität, so, die natürlich eine gewisse wichtige Rolle spielt und ihre Berechtigung hat. Und dann gibt es sozusagen die Gemeinschaft, die gemeinschaftlichen Ziele, das, was der Gemeinschaft dient. Und wir sind sozusagen diesen Individualitätsweg gegangen und haben die Verbindung sozusagen zur Gemeinschaft komplett verloren. Jetzt finde ich natürlich auch nochmal spannend, bevor wir dann später gleich aufs Kollektive nochmal gehen, finde ich nochmal spannend, inwieweit auf der einen Seite behindert es natürlich auch die Traumaarbeit für Therapeuten, wenn sie sagen, jetzt sage ich mal, ich gehe zu einem Therapeuten, ich arbeite meine Traumata und dann gehe ich wieder in meine Einsamkeit zurück, in die Leistungssysteme, in vielleicht fehlendes soziales Umfeld oder eher ein toxisches soziales umfeld. Also es ist ja auch eine Riesenherausforderung sozusagen für die Traumaarbeit selbst, wenn das so auf der einen Seite fehlt. Und auf der anderen Seite, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, welche Rolle spielt denn auch das soziale Umfeld in der Traumaheilung?
Naja, ich habe das ja vorhin gesagt, sondern wenn es gut läuft und meine vier Grundbedürfnisse nach Bindung, Wachstum, Versorgung und Schutz erfüllt werden, dann ist das großartig, wenn ich mit anderen zusammen mich entfalten kann und gleichzeitig sozusagen zu der Entwicklung von anderen beitragen darf. Das sind ja immer noch die Organisationsprinzipien von indigenen Strukturen oder von Stammesstrukturen. Ich arbeite ja auch in Afrika, Asien, wo diese Stammesstrukturen ja noch viel lebendiger sind als bei uns. Ich mache es mal an einem Beispiel fest, wo ich einfach mehrere Jahre gearbeitet habe. Wir haben ja diese Welle, wo Menschen immer mehr ausbrennen in ihren beruflichen Funktionen. Und die Reaktion, die ich erlebt habe, war, dass sozusagen das Problem des Ausbrennens wurde individualisiert und auch die Unternehmen waren dann oft sehr wohlwollend und haben sozusagen Programme für Menschen erstellt, damit die dann Betreuung, Begleitung hatten, Coaching bekamen, in psychosomatische Kliniken gehen konnten, damit sie wieder fit werden, um in das System zurückzukehren. Blöderweise hat aber genau dieses System sie ins Ausbrennen gebracht. Auf einer Ebene von Sinnfindung, von Überlastung und, und. Und ich habe nicht erlebt, dass sozusagen das System, in dem Fall die Organisation, die Wirtschaftsorganisation, das System hat sich nicht hinterfragt, sozusagen, wie sind wir denn strukturiert, dass wir Menschen ausbrennen lassen. Sondern es hat sozusagen seine Verantwortung aufs Individuum abgeschoben und gesagt, du bist halt nicht fit für unser System. Und wir helfen dir jetzt wieder fit für das System zu werden, aber ob du dann sozusagen wieder aufbrennst oder nicht, ist nicht unser Problem. Und das ist tatsächlich, das ist der blinde Fleck von Systemen, dass sie ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Menschen nicht wirklich ins Auge nehmen. Und das hat viel damit zu tun, weil da sozusagen Organisationssysteme einen Unternehmenszweck haben. Und der Mensch sozusagen steht nicht, es ist nicht der Mensch, der Zweck einer Organisation ist, sondern es ist das Produkt oder die Leistung. Und der Mensch ist Mittel zum Zweck. Und das, wer BWL studiert hat oder Volkswirtschaft weiß, was ich meine, der Produktionsfaktor Arbeit. Es gibt keinen Produktionsfaktor Arbeit. Es gibt nur einzelne Menschen, die in Organisationen arbeiten. Und der Begriff der Produktionsfaktor Arbeit ist schon eine Entmenschlichung. Und diese Entmenschlichung macht natürlich etwas mit der Seele. Weil Menschen wollen gesehen werden als die, die sie sind, einzelne Individuen. Das passiert in Organisationen, aber sehr unzureichend. Sondern Menschen sind Mittel zum Zweck und erbringen eine Leistung, dafür werden sie entlohnt. Und das ist Teil des Problems. Und Systeme, also Organisationssysteme, denken natürlich, das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, solange wie Systeme nicht erkennen, welche Verantwortung sie in der Traumatisierung von Menschen, das heißt in dem Zufügen von seelischen Verletzungen und Wunden, haben und sich nicht sozusagen diesen blinden Fleck widmen, wird sich grundsätzlich nichts ändern, sozusagen, egal wie viele Workshops wir machen, egal wie viele Coaches wir da durchjagen, wie viele Führungskräfte, Entwickler. Ich meine, ich überblicke diesen Sektor seit 40 Jahren. Also ich weiß schon, wovon ich rede.
Ja, spannend. Du hast gerade von so einem blinden Fleck bei Systemen gesprochen. Ja? Also wie Systeme sozusagen eigentlich den Menschen mehr so als ein, ja, eher schon fast sagen wir mal ausnutzen für einen anderen Zweck. Ja, das ist so diesem Zustand, in dem wir aktuell sind. Jetzt würde mich mal interessieren, ich meine, in einer gewissen Weise fängt das ja schon im Schulsystem an. Das heißt, wir haben im Prinzip fangen wir ja schon an, uns als Individuen mit vielleicht schon im Kindergarten, Schule, schon mit frühen Jahren auf diese Systeme sozusagen auszurichten, sodass wir so konditioniert sind, dass wir das sozusagen als das Normale betrachten, ja. Was ist denn so dein Ansatz? Du bist ja Experte für Kollektivtrauma. Und was ist denn aktuell so dein Ansatz, um hier auch langfristig für die nächsten Generationen, das hast du ja schon öfter gesagt, dass dir das sehr am Herzen liegt, was ist da dein Ansatz, um hier vielleicht diesen Wandel in die Gesellschaft, in die Systeme zu bringen, sozusagen, dass wir möglicherweise irgendwann hier vielleicht auch Changes oder Wechsel erfahren oder Veränderungen der Systeme?
Solange wie in unseren staatlichen Schulsystemen der Lehrplan wichtiger ist als die Kinder, wird sich wenig ändern. Wenn ich mir skandinavische Länder, Finnland sticht da besonders hervor, wenn ich mir anschaue, wie die Kinder dort lernen, die lernen dort in kleinen Gruppen Und sie lernen jahrgangsübergreifend. Aber da sitzen dann halt auch fünf Lehrer oder Lehrerinnen. Das heißt, die haben einen ganz anderen Betreuungsschlüssel. Sie haben andere Rahmenbedingungen. Und sie fördern die Selbstorganisation der Kinder, indem es zwar natürlich einen Rahmenlehrplan gibt, aber wie die Kinder sondern diesen Rahmenlehrplan erfüllen, was sie heute oder morgen lernen wollen, das wird vielmehr in die Verantwortung der Kinder übergeben. Und wir in Deutschland haben nach wie vor das Prinzip des Obrigkeitsstaates. Das heißt, der Staat weiß, oder in dem Fall die Schule, die staatliche Schule weiß, was die Kinder brauchen und lernen müssen. Und dann haben erstmal die Lehrer diesen Lehrplan rüberzubringen und die Kinder haben das zu lernen. Diese Lehrpläne sind auf eine Welt ausgerichtet, die es für viele Kinder so nicht mehr geben wird, wenn die erwachsen werden. Das heißt, eigentlich lernen unsere Kinder immer rückwärts gerichtet. Dazu muss man die Geschichte kennen. Schule diente halt dazu, um Kinder A für Produktionsbetriebe fit zu machen oder in Verwaltung und Militär zu gehen. Das gibt es ja heute gar nicht mehr so. Unsere Welt ist ja im Wandel und unsere Kinder werden nicht auf die Welt vorbereitet, die sie vorfinden. Und das traumatisiert Kinder, weil Kinder natürlich ein feines Gespür dafür haben, ob das irgendeinen Sinn für sie macht. Und dann gibt es sozusagen die einen Kinder, die sind systemintelligent. Die wissen einfach, ah, was muss ich tun, um hier eine gute Note zu kriegen. Die kommen gut durch dieses Schulsystem. Und das sind halt nicht die Besten, sondern das sind die systemintelligentesten oder man könnte sagen, das sind die angepasstesten. Wir brauchen aber keine Angepassten, sondern wir brauchen eigentlich Kreative, die bereit sind, neue Lösungen zu finden und neue Wege zu gehen. Das heißt, es sind die Unangepassten. Die Unangepassten kriegen aber die meisten Schwierigkeiten mit diesem Schulsystem. Und da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, was Systeme an kollektiven Traumatisierung für Kinder hervorrufen können. Und ich kann mich an meine Schulzeit gut erinnern. Und mir würden da spontan mehrere Geschichten einfallen, die das belegen.
Ja, und das Spannende ist, für mich schließt sich gerade auch nochmal so dieser Kreis, weil ein Thema war das soziale Umfeld im Kontext auch zu Trauma. Und im Prinzip lernen wir ja schon in der Schulzeit eben nicht gemeinschaftlich kreativ Ziele zu erreichen oder Veränderungen herbeizurufen, sondern wir lernen ja eigentlich eher diese Ego-Schiene, ich lasse niemanden von mir abschreiben, meine Note sozusagen Wettkampf gegen andere. Das heißt, wir werden ja schon früh geprägt, überhaupt nicht als soziale Wesen erst zu agieren.
Ja, das ist, wir lernen in der Schule Konkurrenz und im Berufsleben wird aber immer mehr Kollaboration und Teamarbeit erwartet. Also da wäre doch das Mindeste, dass wir das schon von Kindesbeinen an lernen. Und lernen, dass sozusagen je mehr wir die anderen fördern und zu deren Entwicklung beitragen, dass wir uns desto besser selbst entwickeln können. Lernen wir nicht. Nicht in der Fläche. Deswegen, und die Schulen, die das machen, sind halt oft überfüllt oder teuer und das können sich viele nicht leisten.
Ja, das heißt ja praktisch auch in so einem weiteren Ausmaß, wir brauchen mehr Traumakompetenz, beispielsweise im Kultusministerium, beispielsweise bei Lehrer, Lehrerinnen, beispielsweise bei Rollen in Systemen. Und wir sind ja immer in Systemen sozusagen, die viel mit Menschen agieren und auch eine gewisse Macht über Menschen ausüben, logischerweise.
Und das ist auch noch aus einem anderen Aspekt wichtig, weil wir uns ja immer mehr zu einer auch tatsächlich multikulturellen Gesellschaft entwickeln. Das heißt, wir haben viele Menschen aus dem Ausland in der ersten oder zweiten Generation und die haben ihre eigenen Geschichten und viele dieser Geschichten sind auch Traumageschichten, die sie erlebt haben. Wir haben Flüchtlinge, es sind ja nicht alle freiwillig nach Deutschland gekommen. Und wir sind nicht darauf vorbereitet, mit diesen Kindern und Jugendlichen wirklich umzugehen. Und auch für die Erwachsenen gibt es keine Infrastruktur, um ihn sozusagen die seelische, die mentale Integration in unser Land auch das zu unterstützen und zu fördern.
Ja. Naja, eine Sache, die uns am Herzen liegt, ist eben diese Traumakompetenz, die du jetzt auch nochmal beschrieben hast. Und dazu haben wir ja sozusagen auch eine Weiterbildung jetzt ins Leben gerufen, um eben diesen Multiplikator für Traumakompetenz in die Gesellschaft zu tragen. Und da geht es ja auch darum, wir haben das Thema erstmal Trauma an sich. Ja, was bedeutet Trauma individual? Was bedeutet es transgenerational, also in Familiensystemen hinweg? Was bedeutet es aber auch kollektiv? Ja, worüber wir jetzt heute ganz, ganz viel gesprochen haben. Vielleicht kannst du einfach nochmal so ein paar Sätze auch über diese Fortbildung sprechen und warum es auch deiner Meinung nach wichtig ist, dass wir eben diese Traumakompetenz dadurch erlangen.
Ich glaube, was unsere Fortbildung unterscheidet, ist, dass wir tatsächlich diese drei Ebenen von biografischem Trauma, also das, was ich in meiner eigenen Geschichte erlebt habe, verbinden mit dem Familiensystem, in dem wir aufgewachsen sind über die Generation, was wir mitbekommen haben, und gleichzeitig sozusagen in diesen sozialen Systemen, in denen wir aufgewachsen sind, ob das jetzt Schule, Arbeit, Kindergarten, Krankenhaus, was auch immer ist. Und dass wir lernen, diese drei Ebenen zu unterscheiden, was passiert auf welcher Ebene. Dass wir lernen zu erkennen, was macht das mit mir individuell, wenn ich in einer Familie bin, was habe ich dafür sozusagen, was habe ich dafür Strategien entwickelt, um in dem Familiensystem mich möglichst gut zu entwickeln? Inwieweit sind diese Strategien, die ich habe, förderlich und inwieweit sind sie hinderlich? Und dieses zu erkennen, was passiert eigentlich, wenn ich in einer Rolle bin, in einer Organisation, in einem System, inwieweit verändert das meine Persönlichkeit? Und von daher sozusagen zu erkennen, welche Rahmenbedingungen muss ich auch innerhalb von Systemen schaffen, damit Menschen dort gesund bleiben können und es ihnen Spaß macht, innerhalb dieser Systeme zu arbeiten. Und diese drei Ebenen sozusagen, die bringen wir zusammen und erklären die Wechselwirkung und Zusammenhänge und geben den Menschen sozusagen sehr praktische, so eine Art Praxis, wie nennt man das? Toolset heißt das ja so schön, glaube ich, an die Hand, dass sie erkennen können, A, was diese Systeme mit ihnen machen und wie sie damit anders umgehen können als bisher.
Ja, super. Wir werden den Link auf jeden Fall zur Fortbildung auch nochmal hier runtersetzen und das Video, falls jemand Interesse hat, da einfach nochmal tiefer einzutauchen. Es war gerade so, Axel, es hat gerade kurz gehangen. Das heißt, du hast kurz ein Beispiel am Gesundheitssystem gemacht
Ja.
und ich glaube, das war nicht mehr da. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz wiederholen.
Genau, also eines der guten Beispiele ist ja im Gesundheitssystem der Bereich der Pflege. Da sind engagierte Menschen, die mit viel Liebe andere pflegen und gleichzeitig aber unter Bedingungen arbeiten, wo sie selbst oft ausbrennen, krank werden, es zu viel wird, die Dokumentation zu umfangreich ist. Und solange wie in dem System keine Änderungen stattfinden, die es diesen Menschen erleichtert, dass sie gerne dort arbeiten können, wird sich der sogenannte Pflegenotstand weiter vergrößern.
Ja, dann hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, die vielleicht auch für die Zuschauer ganz Zuschauerinnen auch ganz interessant sein könnte, weil wir haben ja von Traumakompetenz gesprochen. Wie reagiere ich vielleicht auch im Schulsystem auf Schüler und Schülerinnen, die vielleicht schon traumatisiert kommen, ja, aus Familiensystemen? Und nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Ich bin ein Teil eines sozialen Umfeldes einer Person, die vielleicht im Moment viele Traumareaktionen zeigt. Also ich nehme einfach wahr, okay, da ist vielleicht gerade echt ein Trauma, was vielleicht hochploppt von früher und da sind auf einmal ganz schön heftige Reaktionen. Und häufig ist ja so das Thema, ich weiß nicht, wie gehe ich damit um? Also ich bin jetzt ein Teil des sozialen Umfeldes und das Letzte, was ich ja tun sollte, ist mich abzuwenden oder es nicht ernst zu nehmen oder nicht anzuerkennen. Also wie, vielleicht kannst du aus deiner Warte nochmal und deiner Erfahrung sprechen, wie kann ich mich persönlich sozusagen jetzt auch gegenüber diesem Freund, Freundin oder auch aus dem Familiensystem diesen Menschen verhalten in so einem Fall?
Den ersten Punkt, den du genannt hast, war zugewandt bleiben. Also nicht die Verbindung abbrechen. Das zweite ist im Kontakt bleiben, also im Gespräch. So dieses, wie geht's dir oder was passiert gerade mit dir? Oder Gibt es irgendetwas, was du brauchst? Und wenn Menschen die Erfahrung machen, dass sie gesehen werden, dass sich nur weil sie vielleicht gerade schwierig sind oder traurig sind, dass die anderen nicht in den Kontaktabbruch sind, sondern die Zugehörigkeit für sie erhalten bleibt, ist das oft schon sehr hilfreich. Und das ist genau das, was wir sagen, die Teilnehmer lehren. In unsere Methode heißt ja Traumadialog. Sagen, in dieser empathischen Zugewandtheit mit traumatisierten Menschen zu bleiben und eine Sprache zu finden, in der sie ausdrücken können, was sie beschäftigt, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Und darüber bleibt Bindung erhalten. Das gibt ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit. Es entsteht ein geschützter Raum. Und sie werden sozusagen mit allem versorgt, was sie in der Situation an Zuwendung, Aufmerksamkeit und gesehen werden brauchen.
Ja, super. Ich denke, da konnten jetzt auch Zuschauer, Zuschauerinnen nochmal einiges mit rausnehmen oder Hörer, Hörerinnen. Auch so, wie kann ich meine, wir alle kennen es ja, dass wir sozusagen einmal natürlich selbst unsere Traumata haben, aber wir auch immer mal wieder erleben, dass vielleicht jemand im Umfeld besonders zu einer gewissen Phase unter, ja, Traumareaktion leidet. Manchmal vielleicht auch, wenn gerade was Kollektives hochkommt, wenn was Transgenerationales hochkommt. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Deshalb vielen Dank, Axel. Danke für deine Zeit. Danke für den
Sehr
wertvollen
gerne.
Beitrag. Auch nochmal diese Verbindung zwischen sozialem Umfeld und Trauma, kollektiven Trauma, ist natürlich sehr, sehr spannend. Und natürlich auch gerade hier ist viel zu tun für uns als
Das
Gesellschaft.
stimmt.
Deshalb danke, dass du da vorangehst. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Timo. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Und auch für die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart, auch zu dem wichtigen Thema. Und schaltet gern beim Ja, bei der nächsten Folge wieder ein. Wir freuen uns.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.